Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Napfgeflüster, Tankenbergs tierische Weisheiten. Ich freue mich heute wieder mit meiner Kollegin Julia zu sprechen, einer zertifizierten Ernährungsberaterin nach NRC, National Research Council. Heute sprechen wir über die Hundeernährung im Frühling. Dein Hund leidet an der allerseits bekannten Frühjahrsmüdigkeit. Wir sprechen über die Anpassung der Ernährung des Hundes und die bestmögliche Unterstützung durch natürliche Immunbooster. Julia, schön, dass du da bist.
Hallo Lena, danke, dass ich wieder hier sein darf. Ja, der Frühling ist wirklich eine sehr schöne Jahreszeit, wenn alles wieder so aus der Winterruhe erwacht. Und das ist auch die perfekte Gelegenheit, seinen eigenen Körper und natürlich auch den von unseren Hunden wieder in Schwung zu bekommen.
Oft werden wir gefragt, ob die Futtermenge unserer Hunde im Frühling angepasst werden muss.
Einige Hundebesitzer erhöhen die Futtermenge ihres Hundes ja im Winter leicht, denn der Organismus kann einerseits mehr Energie benötigen, um den kalten Temperaturen standzuhalten, gerade wenn man viel draußen unterwegs ist. Andererseits sollte aber auch beachtet werden, dass unsere Vierbeiner oder tendenziell auch wir uns im Winter ja etwas weniger bewegen und das Aktivitätslevel auch sinken kann. Somit reduzieren andere Hundehalter die Kalorien und den Fettanteil. Das sollte immer sehr individuell betrachtet werden. Je nachdem, wie du dich halt am Anfang des Winters entschieden hast, solltest du dann langsam die Futtermenge deines Hundes wieder rückwirkend anpassen. Wichtig ist hier vor allem, dass es nicht zu schnell passiert. Also gerade wenn zum Beispiel der Fettanteil irgendwie verändert worden ist. Und das Gewicht sollte natürlich im Auge behalten werden. Die Grundlage zur Futteranpassung ist immer das Gewicht, beziehungsweise der Körperbau des Hundes. Befindet dies sich im idealen Bereich, also die Rippen sind leicht zu fühlen und der Körper läuft stromlinienförmig zu, dann befindet sich der Hund in einem für ihn idealen Gewichtsbereich.
Mein kleiner Fips ist zurzeit immer sehr träge und da habe ich ein bisschen rumgegoogelt und bin auf die Frühjahrsmüdigkeit gekommen. Was hat es eigentlich damit auf sich?
Also im Frühling ist es ja so, dass halt nicht nur wir, sondern auch unsere Vierbeiner wieder aktiver werden. Begründet ist das zum Beispiel auch in der Vorgeschichte des Hundes, weil sich der Stoffwechsel im Winter während der kalten Jahreszeit verlangsamt. Zum Beispiel ziehen sich da auch die Blutgefäße zusammen und der ganze Austausch findet langsamer statt. Denn der Wolf halt und auch die frühen Hunde versuchten in dieser Zeit einfach die Kräfte zu sparen, da halt einfach Nahrung zum Beispiel auch super knapp war. Das ist auch der Grund, warum der Stoffwechsel erstmal wieder zunächst in Fahrt kommen muss. Besonders ältere Hunde können im Frühling halt dadurch etwas träge sein. Das liegt daran, dass ihr Körper wieder mehr zu tun hat und versucht, mit dem erhöhten Aktivitätslevel mitzuhalten. Bei älteren Hunden läuft der Stoffwechsel meist eh schon etwas langsamer, da sollte man ihnen ruhig ihre Zeit geben.
Und hast du Tipps für Immunbooster im Frühling? Wie kann ich denn das Immunsystem meines Hundes stärken?
Um gegen die Frühjahrsmüdigkeit entgegenzuwirken und unsere Hunde dabei zu unterstützen, wieder in Fahrt zu kommen, kann man definitiv auf ein paar Hilfen aus der Natur zurückgreifen. Auch lohnt sich in dieser Zeit eine Entgiftungskur, die den Winterblues aus dem Körper spült. Darüber hinaus fängt jetzt so langsam auch der Fellwechsel richtig an. Auch hier kann man den Körper halt wirklich unterstützen. Dazu eignet sich zum Beispiel unser Lachsöl, da es viele essentielle Fettsäuren besitzt, welche die Zellerneuerung anregen. Aus diesem Grund sollte Lachsöl natürlich eigentlich das ganze Jahr über gefüttert werden. Im Frühjahr und Herbst zum Fellwechsel darf es aber auch gerne mal einen Schluck mehr sein. Wer mag, kann hierzu noch ein bis zweimal die Woche ein Eigelb reichen. Hier ist Biotin enthalten, was für den Aufbau der Haare benötigt wird. Für eine richtige Entgiftung empfiehlt sich unser Gesund Plus und wer möchte, kann parallel auch gleich unsere Kräuterkur Wurmschutz verwenden. Mit dieser Kombi hat man eine Vielzahl an Mengen- und Spurenelementen sowie sekundäre Pflanzenstoffe vereint, die den Körper von innen entschlacken und ihn widerstandsfähiger gegen Infekte oder auch Parasitenbefälle machen können. Für genügend Flüssigkeit und Geschmack sorgen die Kraftbrühen und die Gemüsebouillon, damit die Giftstoffe gut aus dem Körper ausgeschwemmt werden können.
Mega interessant. Einige Hundebesitzer lassen einmal jährlich ein Blutbild machen, also nicht von sich, sondern von ihren Hunden, um mögliche Defizite ihrer Vierbeiner feststellen zu können. Hältst du es für sinnvoll, ein BARF-Profil, also ein Blutbild mit Wertetabelle, erstellen zu lassen und hast du Erfahrung mit einer solchen Methode?
Also ganz einfach gesagt ist ein Blutbild leider immer nur eine Momentaufnahme. Hier kann es natürlich sein, dass Mängel angezeigt werden, die aber eigentlich gar nicht wirklich vorhanden sind. Also hat der Hund zum Beispiel in den letzten Tagen weniger Innereien oder Knochen gefressen, dann könnte sich das sicherlich bei Spurenelementen bemerkbar machen. Auch Stress oder andere Aktivitäten haben hier einen sehr großen Einfluss auf das Blutbild. Dazu muss man halt aber auch sagen, dass der Körper versucht, die Nährstoffe im Blut immer konstant zu halten und würde diese unter Umständen auch aus anderen Regionen abziehen. Zum Beispiel aus den Knochen. Sprich, bis man im Blut einen größeren Mangel feststellt, dann müsste man definitiv schon vorher andere Mangelerscheinungen bei seinem Hund bemerkt haben. Besser ist es daher, auf diese Mangelerscheinungen halt zu achten und sich zu fragen, ob im Napf eigentlich wirklich alle Nährstoffe regelmäßig landen, die der Hund halt braucht. Ist dies der Fall und es liegen keine Organschäden oder Krankheiten vor, die eventuell die Aufnahme von diesen Nährstoffen behindern könnten, dann dürfte es hier auch eigentlich nicht zu einem Mangel kommen. Ein geriatrisches Blutbild hingegen, welches solche Organschäden oder Krankheiten erkennen kann, ist dagegen wirklich sinnvoll, wenn man den Verdacht hat, dass mit dem Hund etwas nicht stimmt oder auch für ältere Tiere als Vorsorge.
Ich merke schon, du hast dich wirklich intensiv mit den Themen beschäftigt. Jetzt im Frühjahr steht ja auch der Fellwechsel bei unseren Vierbeinern an und da habe ich mich jetzt gefragt, wie kann ich meinen Hund beim Fellwechsel unterstützen?
Also neben einer ausgewogenen Fütterung ist es natürlich sinnvoll, wie bereits erwähnt, die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren und Spurenelementen zu erhöhen, da diese halt Bausteine des Fells bilden. Ansonsten hilft da nur eins, bürsten. Das regt übrigens halt auch die Durchblutung an und damit die Fellerneuerung.
Was mache ich denn, wenn mein Hund über den Winter ein paar Kilo zugelegt hat?
Das Gewicht wird bei einem gesunden Hund halt immer durch ein Zusammenspiel von Nahrung und Aktivität beeinflusst. Ein bisschen ist es natürlich auch individuell. Sinnvoll ist es daher hier, einerseits die Futtermenge natürlich anzupassen und andererseits für mehr Bewegung zu sorgen. Ist im Endeffekt nicht anders wie bei uns Menschen. Je nachdem, wie hoch der Grad des Übergewichts ist, sollte man die Bewegung natürlich nur langsam steigern und nicht sofort Vollgas geben. Wenn der Hund nur leicht übergewichtig ist, kann man sich eventuell an Sportarten wie Joggen oder Radfahren wagen. Natürlich auch hier mit kurzen Intervallen starten und den Hund ausreichend aufwärmen und auch wieder langsam abkühlen lassen. Wenn der Hund aber stark übergewichtig ist, sollte man Rennen bei ihm eher vermeiden, da das halt wirklich auf die Gelenke gehen kann. Da ist es besser, wenn man hier einfach nur auf lange, aber langsame Spaziergänge setzt und eventuell funktioniert hier auch sowas wie Hydrotherapie, also das kontrollierte Laufen auf einem Laufband unter Wasser, weil das ja auch nochmal ein bisschen mehr Kalorien verbrannt. Wasserratten dürfen natürlich auch gerne den nächstgelegenen See dafür nutzen, denn Schwimmen wäre hier auch eine Alternative zur Gewichtsreduktion.
Dann kommen wir noch auf das Thema Parasiten und Zecken zu sprechen. Was empfiehlst du zur Zeckenprophylaxe?
Ja, hier scheiden sich ja oft die Geister. Auf der einen Seite stehen halt die Krankheiten, die Zecken mittlerweile ja auch in Deutschland vermehrt übertragen und die auch gar nicht so ungefährlich sind. Auf der anderen Seite stehen die ganzen, ich sag jetzt mal, stärkeren Zeckenmittel, wo man aber auch nicht genau weiß, was man da seinem Hund wirklich gibt und ob das langfristig nicht auch seine Nebenwirkungen hat. Und irgendwo dazwischen steht man als Hundehalter und möchte ja nur das Beste für sein Tier. Ich persönlich nutze keine herkömmlichen Zeckenmittel vom Tierarzt oder aus dem Handel und versuche das alles irgendwie mit natürlichen Mitteln abzudecken. Für Hunde kann man hier ganz gut mit ätherischen Ölen wie Teebaumöl oder sowas in der Art arbeiten. Eine Freundin von mir schwört auf Kokosöl. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert, werde ich aber diesen Sommer, denke ich, auf jeden Fall mal versuchen.
Haben wir ja auch bei uns im Sortiment.
Exakt. Ansonsten hilft es natürlich auch, den Hund tendenziell eher von Zecken-Hotspots fernzuhalten, ihn also nicht ins hohe Gras oder Gebüsch rennen zu lassen und nach jedem Spaziergang natürlich gründlich abzusuchen. Denn die Zecken wandern ja meist noch mehrere Stunden über den Körper, bis sie sich an irgendeiner Stelle dann festbeißen. Und da hat man dann eigentlich ganz gute Chancen, sie vor dem Biss einfach noch zu erwischen und loszuwerden.
Dann greifen wir zuletzt noch ein paar Fragen unserer Community auf. Letztens habe ich folgenden Satz gelesen. Fertigfutter ist nicht gleich Fertigfutter. Im Jahr 2022 wurde von der Firma Warentest eine umfangreiche Studie veröffentlicht, dass der Preis des Nassfutters nicht immer ausschlaggebend dafür ist, ob die Gehalte an Energie, Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen stimmen. Was würdest du denn nicht BAFAN raten? Worauf sollen sie achten beim Futterkauf?
Also der Satz fasst das eigentlich schon ganz gut zusammen. Die Gesetzeslage ist halt leider beim Heimtierfutter eine andere als im Humanbereich und es darf ja zum Beispiel auch noch viel an Zusatzstoffen verwendet werden, die für den Menschen beispielsweise sogar schon verboten sind, weil sie im Verdacht stehen, Krankheiten wie Krebs oder Autoimmunerkrankungen auszulösen. Da fragt man sich dann halt, ob man sowas in seinem Hund haben möchte. Daher ist das oberste Gebot für mich so ein bisschen für die Beurteilung des Futters die Transparenz. Gibt der Hersteller eine offene Deklaration an, also sprich, man kann alle Bestandteile in der Zusammensetzung addieren und kommt dann auf diese 100%, dann spricht das auf jeden Fall schon mal für das Futter und man kann ganz gut beurteilen, welche Nährstoffe in dem Futter drin sein müssten. Im besten Fall sind diese ja auch alle so gut es geht auf dem natürlichen Weg zugesetzt, also zum Beispiel wird Leber verwendet, um Spurenelemente und Vitamin A abzudecken und nicht Retinol oder es wird Seealgenmehl verwendet für die Jodversorgung und nicht Calciumjodat. Am Ende macht es sicherlich Sinn, sich als Nicht-Barfer einmal mit der Naturernährung und der Bedarfsdeckung auseinanderzusetzen. Denn dann erkennt man sehr gut, welche Zutaten im Futter sinnvoll sind und bei welchem man sich eher fragen sollte, ob man das Futter lieber wechselt.
Ostern steht ja vor der Tür und da stellt sich der ein oder andere Hundehalter die Frage, ob Ei gut für den Hund ist und was vom Ei verfüttert werden darf.
Ja und ja. Also das ganze Ei darf verfüttert werden. An sich auch die Schale, aber, ne, immer dieses Aber, Es gibt so ein paar Dinge, die man trotzdem beachten sollte, je nachdem, welchen Zweck man verfolgt und auch was der Hund so verträgt. Möchte man seinem Hund jetzt nur mal eine geschmackliche Abwechslung gönnen oder ihn irgendwie beschäftigen, dann kann man ihm auch theoretisch das ganze rohe Ei intakt vorsetzen. Damit sind die meisten Hunde erstmal relativ lange beschäftigt, weil sie gar nicht wissen, was sie damit jetzt anfangen sollen, bis sie dann irgendwann verstehen, dass da eigentlich was zu essen drin ist. Möchte man aber die Nährstoffe gezielt nutzen, dann ist es am sinnvollsten, das Eigelb roh zu verfüttern und das Ei klar vor der Fütterung zu erhitzen, also zum Beispiel anzubraten. Im Eigelb befindet sich nämlich Biotin, was, wie wir gerade schon gelernt haben, gut für Haut und Fell ist. Und das wollen wir also nutzen. Jetzt das Gemeine, im Eiklar befindet sich der Gegenspieler Avidin. Und füttert man das Eigelb also zusammen mit dem rohen Eiklar, dann hat man quasi so ein Nullsummspiel, weil das Avidin das Biotin bindet und es für den Körper einfach nicht mehr nutzbar macht. Gut aber, dass wir Menschen das Feuer entdeckt haben, denn das können wir uns halt zunutze machen, indem wir das Avidin oder beziehungsweise das Ei klar halt erhitzen. Dabei wird das Avidin zerstört und verliert damit seine Wirkung. Erhitzt man also das Ei klar und füttert das Eigelb roh, dann bleibt das Biotin erhalten. Außerdem erhöht man so durch das Erhitzen die Verdaulichkeit des Proteins im Eiklar und die Bioverfügbarkeit steigt tatsächlich auf bis zu 100%. Das Eiklar ist also auch gleichzeitig eine super Proteinquelle. Wer keine Lust auf Erhitzen hat, kann das Eiklar natürlich auch einfach weglassen, wäre halt nur schade drum, wenn man es wegschmeißt. Mit erhitztem Eiklar und rohem Eigelb kann man ideal das gesamte Ei nutzen. Die Eierschale ist etwas individuell zu sehen. Sie besteht vor allem aus Calciumcarbonat, welches bei manchen Hunden halt Sodbrennen auslösen kann. Da sollte man sie bei sowieso schon empfindlichen Hunden lieber weglassen.
Wie sieht es denn aus, wenn ich das ganze Ei koche, also auch das Eigelb?
Dann geht das Biotin verloren. Okay. Also das geht dann genauso kaputt wie das Avidin und dann hat man noch die Proteine. Ist dann natürlich auch ganz cool. Vitamin D ist so ein bisschen hitzeresistent, das ist ja auch im Eigelb enthalten. Das hat man dann auch noch. Also man kann zum Beispiel ja auch Eigelb gerade bei Katzen für die Vitamin D-Versorgung nehmen. Bei Hunden müsste man da schon eine ganz schöne Menge Eigelb verfüttern, sage ich jetzt mal so. Andersrum muss man deswegen auch aufpassen, dass man nicht zu viel verfüttert, weil man sonst auch einen Vitamin-D-Überschuss ziemlich schnell provozieren kann, der sowohl für Hunde und Katzen nicht so ideal ist. Also die kommen zum Beispiel mit Vitamin-D nicht so gut klar wie wir Menschen.
Mhm.
Ja, aber im Endeffekt, das Thema Ei ist so ein bisschen komplex. Aber man macht nichts falsch, wenn man das jetzt so füttert, wie ich gerade meinte, dass man das Ei klar erhitzt. Und das Eigelb roh gibt.
Wäre es auch gesünder, wenn wir Menschen das Eigelb roh essen würden?
Oh, puh, gute Frage. Wahrscheinlich. Ich gehe mal stark davon aus, dass das für uns Menschen ähnlich gilt. Also ich habe schon öfter mal Parallelen aus dem Humanbereich mit den Hunden ziehen können, sage ich jetzt mal so. Und ich gehe davon aus, dass das für die Nährstoffe sicherlich besser wäre. Ob das für die Keimbelastung und den Appetit besser wäre, da würde ich mich jetzt nicht zu äußern.
Wir lassen diese Aussage erstmal unter Vorbehalt. Aber vom knalligen Eigelb gehen wir jetzt zu mehr Vitamine und Farbe im Napf. Marie hat uns gefragt, oder Marie sucht nach Inspiration für den Barfnapf im Frühling. Sie sagt, ihr Hund verträgt so ziemlich alles. Welche unserer Produkte bestellst du gerne, um deinen Frühlingsnapf aufzupimpen?
Ja, also ich habe es ja so tendenziell mit so saisonaler Fütterung. Also im Frühjahr darf es dann halt bei mir auch gerne so passend mal Lamm oder Kaninchen sein. Da sollte man aber natürlich darauf achten, dass man jetzt nicht das ganze Jahr irgendwie wild zig verschiedene Sorten durchfüttert, weil man der Meinung ist, ach, er ist ja saisonal und dann hat man halt irgendwann den Fall einer Ausschlussdiät, sage ich jetzt mal so. Und es wäre doof, wenn man dann dasteht und sich keine geeignete Proteinquelle mehr findet, um das wirklich anzugehen. Daher macht das schon Sinn, dass man sich trotzdem, auch wenn man saisonal füttern möchte, eher so auf ja maximal 3-4 Arten beschränkt, die man so über das Jahr halt verteilt, wenn man das möchte. Und ich arbeite daher auch gerne mit saisonalem Gemüse und Obst. Das ist jetzt am Beginn des Frühjahrs noch nicht ganz so abwechslungsreich, aber aus unserem Garten konnte ich zum Beispiel schon etwas Löwenzahn pflücken. Ansonsten bieten sich hier natürlich bei uns die Flocken und Pürees sehr gut an, da sie ja auch das ganze Jahr verfügbar sind. Also da kann man schon jetzt auch, obwohl noch nicht so viel wächst im Garten oder auch auf dem Markt zum Beispiel, wo man nicht so viel bekommt, kann man trotzdem ja schon ziemlich viel Abwechslung reinbringen, wenn man das möchte.
So, das war's von uns für heute. Denkt dran, immer die Nasen feucht halten und bei Fragen meldet euch einfach bei unseren Ernährungsexperten im Kundenservice.